Hallo und herzlich willkommen zum LoRa-Magazin, immer Montag bis Freitag von 18 bis 19 Uhr. Erfolg für Ureinwohner Indonesiens. Verfassungsgericht stoppt Plünderung. Verantwortlich für das heutige Magazin sind Dave Appleton, Ainoa Cavera und Niklas Münch. Wir wünschen Ihnen eine informative Sendung. Vor einigen Tagen hat die Organisation Aman erreicht, dass der Staat Indonesien das Landrecht der Ureinwohner anerkennen muss. Er darf ihre Waldgebiete nicht mehr als Staatswald bezeichnen und sie an Holz- und Plantagenfirmen verpachten. Wir haben mit Marianne Klute gesprochen, die jahrelang in Indonesien gelebt hat und dort für Watch Indonesia gearbeitet hat. Sie hat uns einige Fragen über die aktuelle Lebenssituation der indigenen Bevölkerung und die Auswirkungen des neuen Gesetzes beantwortet.
Das neue Forstgesetz stammt von 1999. Es gibt jetzt etwas Neues. Und zwar hat das Verfassungsgericht entschieden, dass ein bestimmter Passus im Forstgesetz geändert wird. Und das ist, glaube ich, das, was Sie wissen wollen. Bis jetzt hat sich also noch nichts geändert. Diese Entscheidung war erst letzte Woche. Zurückblickend auf diese Jahre von 99 bis heute, im Vergleich zu dem, was vorher war, hat sich im Prinzip geändert, dass die großen Logging-Unternehmen, die große Papierindustrie, die auch den Wald abholzt und die Palmölunternehmen einfach viel zahlreicher geworden sind. Vorher war es eine Elite, die sich um den früheren Diktator Suharto zehrte, und nach 99 ist es einfach viel umfangreicher geworden. Es sind neue Eliten entstanden und neue Industrien entstanden. Besonders in den ersten Jahren war der Holzeinschlag, sowohl der legale als auch der illegale, unglaublich massiv. Indonesien ist der weltgrößte Vernichter des Regenwaldes gewesen in dieser Zeit und hat dann schwer investiert in die Palmölindustrie und in die Papierindustrie, die auch wiederum verursachen, dass Regenwald abgeholzt wird. Also im Prinzip hat das Forstgesetz von 99 nichts an der Realität geändert, sondern eher der Markt und der Bedarf und auf der anderen Seite die chaotische Situation nach dem Ende der Diktatur und die zunehmende Korruption im Forstsektor.
Wie ist es denn mit Hoffnung auf weitere Erfolge in anderen betroffenen Regionen, wie zum Beispiel Mittel- und Südamerika? Ist es realistisch, dass das auch durchgesetzt wird?
In den einzelnen Ländern gibt es unterschiedliche Positionen zu Landbesitz, Waldbesitz und auch der Haltung zu Indigenen. Und da ist Indonesien schon ein besonderes Beispiel. Denn Indonesien hat bisher, und das ist das Wesentliche bei der Entscheidung des Verfassungsgerichts, hat bisher allen Wald als Staatswald gesehen. Und so ist es im Grundgesetz, also in der Verfassung und auch im Forstgesetz niedergeschrieben. Falls Wald auf traditionelle Art von Indigenen bewirtschaftet wird, dann ist es auch nach dem Forstgesetz, also nach dem bisherigen Forstgesetz, immer auf Staatswald und sehr, sehr schwierig durchzusetzen. Wenn das Forstministerium oder der Staat Konzessionen vergibt in genau diesen Gebieten, dann müssen die Indigenen weichen. Die Entscheidung des Verfassungsgerichtes letzte Woche hat nur dieses Wörtchen Staat, also Indigenenwald ist Staatswald, dieses Wort Staat herausgenommen. Und das ist ein großer Sieg, wenigstens auf dem Papier, rechtlich gesehen für die Indigenen von Indonesien. Denn es sind etwa 40 Millionen Menschen, die da betroffen sind, die vom Wald leben und zum großen Teil fast nur vom Wald leben. Wir haben jetzt große Hoffnung, dass es möglich sein wird, dass sie jetzt auf legale Art und Weise dieses auch tun. Problematisch aus unserer Sicht ist aber, dass Indonesien nicht anerkennt, dass in Indonesien Indigene leben, obwohl nach der Auffassung der Menschen selbst sich etwa 40 Millionen als Indigene betrachten. Es gibt also keinen rechtlichen Schutz und keine Anerkennung dieses Begriffes der Indigenen. Und von daher ist es eigentlich eine, ja, man muss sehr skeptisch bleiben und erstmal abwarten, wie sich das gestaltet.
Also hat sich prinzipiell die Lebenssituation für die Bevölkerung nicht wirklich geändert?
Ja, im Moment ist es einfach noch sehr neu. Diese Entscheidung hat Hoffnung geweckt. Das heißt, wenn jetzt neue Konzessionen, zum Beispiel für Logging oder für Holzplantagen, für die Papierindustrie oder neue Ölpalmplantagen vergeben werden an die Industrien, dann muss eigentlich nach dieser Entscheidung des Verfassungsgerichts erst eine Konsultationsprozess stattfinden mit den Indigenen, ob sie zustimmen oder nicht, und zwar nach dem Prinzip des Free, Prior und Informed Consent. Das muss jetzt eigentlich stattfinden. Nur die Frage ist, da staatlicherweise Indigene ja nicht anerkannt werden, wer soll dann der Gesprächspartner sein? Und da muss man skeptisch sein. Indonesien hat zwar die UN-Konvention für Indigene unterzeichnet, aber sagt gleichzeitig, in unserem Land gibt es keine Indigenen in dem UN-Sinne, oder wir sind alle Indigene, also alle Indonesier, auch die Leute, die in den Großstädten wohnen. Das ist ein großes Problem. Das zweite große Problem ist, dass es ja schon heute hunderte von Konflikten um solche Konzessionen im Wald gibt, der von Indigenen bewirtschaftet wird und wo gleichzeitig Großunternehmen da wirtschaftlich aktiv sind. Und wie diese Konflikte gelöst werden, auch da gibt es kein Instrument und keinen Mechanismus. Das ist auch eine ganz, ganz große Frage. Und die dritte große Frage ist, mit den Erfahrungen mit dem Forstministerium, mit den vielen Korruptionsfällen, die wir da erlebt haben, bleibt es auch möglicherweise nur ein Erfolg auf dem Papier. Aber das muss man abwarten.
Die Abholzung der Regenwälder bzw. die Verbrennung wirkt sich ja sehr negativ auf den Lebensraum der Bevölkerung aus, aber auch auf das globale Klima. Aber inwiefern äußert sich das denn?
Also die Abholzung ist so immens groß, größer als im Kongo-Gebiet und größer als in Brasilien, die Abholzungsrate. Ja, wie macht sich das bemerkbar? Also lokal macht sich das, der Verlust von Regenwald ökologisch sofort bemerkbar, indem genau an diesen Stellen sehr häufig Überschwemmungen oder auch Dürrezeiten auftreten. Der Zugang zu Trinkwasser verändert sich, wird erschwert, und durch den Verlust des Waldes an sich ist der Zugang zu Ressourcen, also zum Beispiel zu Honig, zu Früchten, zu Medizinpflanzen, das ist sehr erschwert. Die Waldbrände selbst äußern sich konkret vor Ort einfach so, dass die Luft voller Rauch und voller Staub ist, man mit Masken herumlaufen muss, viele Kinder und natürlich auch viele Erwachsene Atemwegsbeschwerden haben, Bronchialbeschwerden haben, gesundheitliche Beschwerden aller Art. Also das sind so die direkten Auswirkungen. Katastrophen, Gesundheit, Zugang zu Wasser und natürlich die Belastung durch Staub, Hitze, Rauch und so weiter.
Wenn man helfen möchte, an wen wendet man sich denn da?
Es gibt ja zwei große Ursachenblöcke oder Ursachenstränge. Und die eine Ursache ist die Nachfrage. Also die Nachfrage nach Tropenholz, die Nachfrage nach Papier und Zellstoff und drittens die Nachfrage nach Palmöl. Und je höher diese Nachfrage ist, umso größer ist der Druck auf den Wald und umso mehr Flächen werden abgeholzt, aber großflächig abgeholzt. Ich meine jetzt nicht kleine Brandrodungsflächen für die Anlage von Trockenreisfeldern oder so. Also das ist der eine Block. Der andere Block ist in Indonesien selbst, und da ist es am besten vielleicht, ja, also politische Initiativen zu unterstützen, die in Indonesien diversifiziertere Wirtschaft befördern und auch gleichzeitig Korruption bekämpfen, und auf der anderen Seite die lokalen Bevölkerung, lokale Bauerngruppen oder Nichtregierungsorganisationen zu unterstützen. Da gibt es dann auch in Europa oder in Deutschland Organisationen, die mit denen zusammenarbeiten, wir zum Beispiel, oder auch Rettet den Regenwald, und denen eine Stimme geben.
Haben Sie sonst noch etwas, was Sie loswerden möchten?
Ja, also jetzt konkret zu diesem Verfassungsgerichtsurteil möchte ich einfach sagen, es gibt in Indonesien diese Organisation, die Eingaben gemacht hat, heißt also die Allianz der Indigenen Indonesiens. Die hat da vor über einem Jahr schon die Eingaben gemacht, und das Verfassungsgericht hat dann doch relativ lange daran gearbeitet. Das ist eine Institution, die bemerkenswert ist und auch Unterstützung braucht. Ich möchte vielleicht noch einfach loswerden, dass solche auch unterstützt werden muss, denn der Staat selbst ist vielleicht unter den Staaten der Welt derjenige oder einer derjenigen, der seine indigene Bevölkerung am miserabelsten behandelt.